Convocatoria OPE Escuelas Oficiales de Idiomas de Navarra, junio 2021. Hörverstehen. Aufgabe 1. Globales Verstehen. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Anschließend hören Sie einen Ausschnitt aus einem Interview von Julia Zöllner mit Helma Sick aus einer Radiosendung zum 100. Internationalen Frauentag. Beantworten Sie folgende Fragen so ausführlich wie möglich. Den Ausschnitt hören Sie zweimal. Nach jedem Hören haben Sie 6 Minuten Zeit, Ihre Antworten zu bearbeiten. Sie hören das Interview zum ersten Mal.
Wenn ihr Frau und Geld googelt, ihr werdet sofort Helma Sick finden. Frauen und Geld, so heißt einmal ihre Finanzberatung, vor allem aber ist das ihr Lebensthema. Helma Sick hat mehrere Finanzratgeber für Frauen geschrieben und auch das Buch »Ein Mann ist keine Altersvorsorge«. Sie will, dass sich Frauen um ihr Geld kümmern, und zwar, dass sie sich rechtzeitig kümmern. Hallo Frau Sick. Sie arbeiten immer noch mit jetzt gerade 80. Sie halten immer noch Vorträge. Dabei ist doch so vieles besser geworden. Was treibt Sie denn um?
Also es ist vieles besser geworden, selbstverständlich, ganz klar. Aber es ist noch nicht genug. Und im Laufe meiner Tätigkeit für Frauen, finanzielle Unabhängigkeit für Frauen, ist es mein Lebensthema geworden. Und ich halte jetzt fast nur noch Vorträge, gebe Interviews, schreibe Bücher und Artikel dazu, weil es eben nicht genug ist und weil es wieder einen Rückschritt gibt, gerade bei jungen Frauen. Und eine in meinen Augen wirklich deprimierende Einstellung, die ich einfach nicht gutheißen kann.
Was für eine Einstellung ist das denn?
Also wenn ich lese in der neuesten Shell-Jugendstudie, das sagen, halten Sie sich mal fest bitte, 54% der 12- bis 25-jährigen Jungen und Mädchen oder junge Leute, weiblich und männlich, dass sie es sehr gut fänden, wenn die Männer die Allein- oder Hauptverdiener wären. Ich bitte Sie, da weht der 50er-Jahre-Mief durch die Lande. Wo kommt das her, dass so junge Leute so eine Einstellung haben? Oder wenn ich, nicht, das sind keine Einzelfälle, E-Mails von Professorinnen von Universitäten und Hochschulen kriege, bitte, Frau Sick, halten Sie einen Vortrag. Es ist furchtbar, die jungen Frauen haben wieder Illusionen. Die sagen, ja, wenn es mit dem Job nicht klappt nach dem Studium, heirate ich halt einen reichen Mann. Also von dem einmal abgesehen, dass die reichen Männer auch nicht Schlange stehen gerade, gell, finde ich das eine so unglaubliche Einstellung im 21. Jahrhundert. Da ärgere ich mich und ich finde es auch bedenklich.
Ich mache so eine kleine Pause, weil ich wirklich noch ein bisschen verdaue, was Sie gerade gesagt haben und schier nicht glauben kann, dass es sozusagen ein Trend sein soll und nicht eine Einzelbeobachtung. Zugegeben, ich beobachte das auch im Freundinnenkreis oder meine Kolleginnen erzählen mir das.
Das sagen auch viele junge Frauen. Ich treffe ja oft junge Journalistinnen, die Kinder haben oder ein Kleinkind haben gerade. Und die sagen, sie werden im Freundeskreis, stoßen sie weitgehend auf Unverständnis. Diese Haltung, ach, ich bleibe jetzt mal zu Hause, ich mache jetzt mal gar nichts und dann arbeite ich Teilzeit, mein Mann verdient ja gut. Da muss ich ja dazu sagen, dass da auch so eine Zweiklassengesellschaft entsteht. Denn das kann man sich ja in München zum Beispiel Beispiel auch nur leisten, wenn der Mann wirklich gut verdient. Bei den Leuten, die nicht so gut verdienen, ist es gar keine Frage. Die müssen beide arbeiten, ja. Und es ist einfach wirklich unglaublich, denen dann ein schlechtes Gewissen zu machen. Was mich so umtreibt, ist, dass ich keine Erklärung auch dafür habe. Ich habe mich ja viel auch mit der Historie beschäftigt und habe mich so gefreut, dass im Laufe der Jahrzehnte einfach ich das zu überwunden geglaubt habe, dass Frauen nur ein Zubrot verdienen, die Männer die Alleinverdiener sind, die Männer sind die, die bestimmen und anschaffen, wer zahlt, schafft an, das gilt ja heute noch. Dass heute wieder ein Teil der Frauen, natürlich nicht alle, wieder so denkt, das verstört mich etwas.
Können Sie mir Beispiele geben, welche Folgen das hat, wenn ich sage, ich vertraue auf meinen Mann, wir lieben uns schließlich, ich kümmere mich um die Kinder, weil es mir so besser geht? Welche negativen Folgen kann das denn heute noch haben, wenn ich eine gute Ausbildung habe?
Das ist eigentlich ganz klar. Es hält nicht jede Ehe lebenslang, wobei man ja da auch was zurechtrücken muss. Ganz früher, als die lebenslange Ehe so das Ideal war, da wurden die Leute 50 oder 60. Heute werden sie über 90. Also lebenslang ist ganz was anderes als früher und es ist eine Illusion. Jede zweite Ehe in einer Großstadt scheitert heute, jede dritte flächendeckend, also aufs Land verteilt. Dann kann ich doch einfach nicht glauben, dass ich davon vielleicht verschont bleibe. Ich kann mir das wünschen. Aber das Wünschen, als das geholfen hat, das gab es im Märchen. Das gibt's heute nicht mehr. Natürlich ist Teilzeit oder gar nicht arbeiten erstmal, wenn das Kind ganz klein ist, eine Option. Zwei Vollzeit arbeitende Eltern mit einem Kleinkind, das geht nicht. Kinder brauchen mindestens einen Elternteil. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Warum machen nicht beide Elternteile Elternzeit? Ein Jahr sie, ein Jahr er. Dann kann das Kind in den Kindergarten gehen. Ich verstehe einfach nicht, warum immer noch Frauen sich für all das zuständig fühlen.
Welche Rolle spielen denn die Männer dabei? Welche Beobachtung machen Sie, wenn Sie beraten?
Also Männer, das ist für mich sehr zwiegespalten. Ich erlebe eine ganze Reihe junger Männer, unter anderem meinen eigenen Sohn, die liebevollste Väter sind und einfach glücklich sind, wenn sie sich mit dem Kind beschäftigen können. Aber viele Väter denken gar nicht dran und viele wollen es auch nicht. Das ist eine Tatsache, die neuesten Zahlen zeigen es wieder. 93% der Männer arbeiten Vollzeit und nur 6,7 Teilzeit. Bei Frauen sind 67%, die Teilzeit arbeiten und nur 33% mit Kleinkind in Vollzeit oder mit Kind in Vollzeit. Also das ist so drin, Männer arbeiten bis zum Rentenbeginn und Frauen, die bleiben einfach mal zu Hause, die unterbrechen ihren Job und wenn sie Glück haben und nachdenken, dann steigen sie bald wieder ein und wenn sie das nicht tun, dann bleiben sie lang in Teilzeit oder arbeiten gar nicht und haben dann die Folgen zu tragen. Und sie haben nach den Folgen gefragt, die Frauenrenten sind nach wie vor deutlich geringer als die Männerrenten. Das heißt, eine Frau ist lebenslang abhängig, weil sie von dieser Rente nicht leben kann. Die durchschnittliche Frauenrente ist heute 694 Euro für Frauen, für Männer knapp 1200. Übrigens, in Ostdeutschland beträgt die Frauenrente fast 1000 Euro. Ja, also ist wesentlich höher, weil dort die Frauen einfach mehr arbeiten.
Sie haben 6 Minuten Zeit, Ihre Antworten zu bearbeiten. Sie hören das Interview zum zweiten Mal.
Wenn ihr Frau und Geld googelt, ihr werdet sofort Helma Sick finden. Frauen und Geld, so heißt einmal ihre Finanzberatung, vor allem aber ist das ihr Lebensthema. Helma Sick hat mehrere Finanzratgeber für Frauen geschrieben und auch das Buch »Ein Mann ist keine Altersvorsorge«. Sie will, dass sich Frauen um ihr Geld kümmern, und zwar, dass sie sich rechtzeitig kümmern. Hallo Frau Sick. Sie arbeiten immer noch mit jetzt gerade 80, Sie halten immer noch Vorträge, dabei ist doch so vieles besser geworden. Was treibt Sie denn um?
Also es ist vieles besser geworden, selbstverständlich, ganz klar, aber es ist noch nicht genug. Und im Laufe meiner Tätigkeit für Frauen, finanzielle Unabhängigkeit für Frauen, ist es mein Lebensthema geworden. Und ich halte jetzt fast nur noch Vorträge, gebe Interviews, schreibe Bücher und Artikel dazu, weil es eben nicht genug ist und weil es wieder einen Rückschritt gibt, gerade bei jungen Frauen, und eine in meinen Augen wirklich deprimierende Einstellung, die ich einfach nicht gutheißen kann.
Was für eine Einstellung ist das denn?
Also wenn ich lese in der neuesten Shell-Jugendstudie, das sagen, halten Sie sich mal fest bitte, 54% der 12- bis 25-jährigen Jungen und Mädchen oder junge Leute, weiblich und männlich, dass sie es sehr gut fänden, wenn die Männer die Allein- oder Hauptverdiener wären. Ich bitte Sie, da weht der 50er-Jahre-Mief durch die Lande. Wo kommt das her, dass so junge Leute so eine Einstellung haben? Oder wenn ich nicht, das sind keine Einzelfälle, E-Mails von Professorinnen von Universitäten und Hochschulen kriege, bitte, Frau Sick, halten Sie einen Vortrag. Es ist furchtbar, die jungen Frauen haben wieder Illusionen, die sagen, ja, wenn es mit dem Job nicht klappt nach dem Studium, heirate ich halt einen reichen Mann. Also von dem einmal abgesehen, dass die reichen Männer auch nicht Schlange stehen gerade, gell, finde ich das eine so unglaubliche Einstellung im 21. Jahrhundert, da ärgere ich mich und ich finde es auch bedenklich.
Ich mache so eine kleine Pause, weil ich wirklich noch ein bisschen verdaue, was Sie gerade gesagt haben und schier nicht glauben kann, dass es sozusagen ein Trend sein soll und nicht eine Einzelbeobachtung. Zugegeben, ich beobachte das auch im Freundinnenkreis oder meine Kolleginnen erzählen mir das.
Das sagen auch viele junge Frauen. Ich treffe ja oft junge Journalistinnen, die Kinder haben oder ein Kleinkind haben gerade, und die sagen, sie werden im Freundeskreis, stoßen sie weitgehend auf Unverständnis. Diese Haltung, ach, ich bleibe jetzt mal zu Hause, ich mache jetzt mal gar nichts und dann arbeite ich Teilzeit, meine Mama verdient ja gut. Da muss ich ja dazu sagen, dass da auch so eine Zweiklassengesellschaft entsteht, denn das kann man sich ja in München zum Beispiel auch nur leisten, wenn der Mann wirklich gut verdient. Bei den Leuten, die nicht so gut verdienen, ist es gar keine Frage. Die müssen beide arbeiten, ja. Und es ist einfach wirklich unglaublich, denen dann ein schlechtes Gewissen zu machen. Was mich so umtreibt, ist, dass ich keine Erklärung auch dafür habe. Ich habe mich ja viel auch mit der Historie beschäftigt und habe mich so gefreut, dass im Laufe der Jahrzehnte einfach ich das zu überwunden geglaubt habe, dass Frauen nur ein Zubrot verdienen, die Männer die Alleinverdiener sind, die Männer sind die, die bestimmen und anschaffen, wer zahlt, schafft an, das gilt ja heute noch. Dass heute wieder ein Teil der Frauen, natürlich nicht alle, wieder so denkt, das verstört mich etwas.
Können Sie mir Beispiele geben, welche Folgen das hat, wenn ich sage, ich vertraue auf meinen Mann, wir lieben uns schließlich, ich kümmere mich um die Kinder, weil es mir so besser geht? Welche negativen Folgen kann das denn heute noch haben, wenn ich eine gute Ausbildung habe?
Das ist eigentlich ganz klar. Es hält nicht jede Ehe lebenslang. Wobei man ja da auch was zurechtrücken muss. Ganz früher, als die lebenslange Ehe so das Ideal war, da wurden die Leute 50 oder 60. Heute werden sie über 90. Also lebenslang ist ganz was anderes als früher. Und es ist eine Illusion. Jede zweite Ehe in einer Großstadt scheitert heute. Jede dritte flächendeckend, also aufs Land verteilt. Dann kann ich doch einfach nicht glauben, dass ich davon vielleicht verschont bleibe. Ich kann mir das wünschen. Aber das Wünschen, als das geholfen hat, das gab es im Märchen. Das gibt's heute nicht mehr. Natürlich ist Teilzeit oder gar nicht arbeiten erstmal, wenn das Kind ganz klein ist, eine Option. Zwei Vollzeit arbeitende Eltern mit einem Kleinkind, das geht nicht. Kinder brauchen mindestens einen Elternteil. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Warum machen nicht beide Elternteile Elternzeit? Ein Jahr sie, ein Jahr er. dann kann das Kind in den Kindergarten gehen. Ich verstehe einfach nicht, warum immer noch Frauen sich für all das zuständig fühlen.
Welche Rolle spielen denn die Männer dabei? Welche Beobachtung machen Sie, wenn Sie beraten?
Also Männer, das ist für mich sehr zwiegespalten. Ich erlebe eine ganze Reihe junger Männer, unter anderem meinen eigenen Sohn, die liebevollste Väter sind und einfach glücklich sind, wenn sie sich mit dem Kind beschäftigen können. Aber viele Väter denken gar nicht dran und viele wollen es auch nicht. Das ist eine Tatsache, die neuesten Zahlen zeigen es wieder. 93% der Männer arbeiten Vollzeit und nur 6,7% Teilzeit. Bei Frauen sind 67%, die Teilzeit arbeiten und nur 33% mit Kleinkind in Vollzeit oder mit Kind in Vollzeit. Also das ist so drin, Männer arbeiten bis zum Rentenbeginn und Frauen, die bleiben einfach mal zu Hause, die unterbrechen ihren Job und wenn sie Glück haben und nachdenken, dann steigen sie bald wieder ein und wenn sie das nicht tun, dann bleiben sie lang in Teilzeit oder arbeiten gar nicht und haben dann die Folgen zu tragen. Und sie haben nach den Folgen gefragt. Die Frauenrenten sind nach wie vor deutlich geringer als die Männerrenten. Das heißt, eine Frau ist lebenslang abhängig, weil sie von dieser Rente nicht leben kann. Die durchschnittliche Frauenrente ist heute 694 Euro für Frauen, für Männer knapp 1200. Übrigens, in Ostdeutschland beträgt die Frauenrente fast 1000 Euro. Ja, also ist wesentlich höher, weil dort die Frauen einfach mehr arbeiten.
Sie haben 6 Minuten Zeit, Ihre Antworten zu bearbeiten. Aufgabe 2. Detail verstehen. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dazu haben Sie 1,5 Minuten Zeit. Anschließend hören Sie den Beitrag über Karl Maria von Weber aus der Sendereihe Kalenderblatt. Beantworten Sie folgende Fragen. Den Ausschnitt hören Sie zweimal. Nach jedem Hören haben Sie 4 Minuten Zeit, Ihre Antworten zu bearbeiten. Sie hören den Beitrag zum ersten Mal.
Angefangen hatte das ganze Ungemach im Grunde damit, dass sein Vater bei ihm eingezogen war. Der alte Weber war ein seltsamer Kauz.
Eigentümliche Neigung bestimmte meinen Vater zuweilen, seinen Aufenthaltsort zu wechseln.
Das klingt nach Reiselust. In Wirklichkeit aber war Weber ständig auf der Flucht vor Gläubigern. In Gelddingen hatte er es nie recht genau genommen. Jetzt, wo seine Schwester gestorben war und er niemanden mehr hatte, der ihm den Haushalt führte, war der alte Weber zu seinem Sohn gezogen. Mit 2 Hunden und seiner großen Bassgeige, die er auf dem Dach der Reisekutsche festgebunden hatte. Auch sein Sohn, Karl Maria, war Musiker. Momentan allerdings mit einem leichten Knick in der Karriere. Er war angestellt beim Bruder des württembergischen Königs, Herzog Ludwig Friedrich Alexander von Württemberg, der ihn allerdings nicht als Kapellmeister führte, sondern als Hauslehrer und geheimer Sekretär. Webers Hauptaufgabe war, Gelddinge zu erledigen für die teure Hofhaltung seines Herrn. Und so sah eines Tages Vater Weber in der Wohnung seines Sohnes 800 Gulden herumliegen, die ihm irgendwie einen herrenlosen Eindruck machten. Weber hatte die Summe vom Herzog erhalten für den Ankauf von Pferden. Der Herr Papa jedoch beglich damit eine seiner Privatschulden. Das war nicht gut. Das Geld war weg, die Pferde mussten natürlich trotzdem her. Da kam ein Diener des Herzogs recht, der sich anbot, von einem Gastwirt 1,000 Gulden zu besorgen. Eine hohe Summe, mit der der Mann eigentlich seinen Sohn schützen wollte. Kräftige junge Burschen nämlich waren wertvolles Exportgut. Wenn der Herzog Geld brauchte, ließ er einfach ein paar von ihnen zusammentreiben und verkaufte sie als Soldaten an befreundete Länder. Und selbst wenn der Herzog seine Untertanen nicht verkaufte, wurde er reich damit. Man konnte sich nämlich von der Zwangsrekrutierung freikaufen. Genau das hatte der Gastwirt vor und dazu hatte er dem Diener Geld gegeben. Weber jedoch kaufte davon die Pferde für den Herzog. So wurde der Gastwirtssohn trotzdem eingezogen, der Vater beschwerte sich und die ganze Sache kam ans Licht. Am 9. Februar 1810 wurde Karl Maria von Weber während einer Besprechung von Gendarmen aus dem Stuttgarter Opernhaus geholt und in den Arrest geführt. 16 Tage saß er in Untersuchungshaft, mit Schande überm Haupt und Angst im Herzen.
Zwar klopft's mir ein wenig im Herzen, das Schicksal wird es so übel nicht enden.
So übel hat es in der Tat nicht geendet. Der König nahm die Untersuchung selbst in die Hand. Weber beteuerte, von der Sache mit dem Gastwirtssohn rein gar nichts gewusst zu haben. Schnell kam heraus, dass die Finanzgeschäfte des Herzogs sehr sensibel waren und dass es besser wäre, wenn sie kein größeres Aufsehen erregen würden. Also entschied der König, den Sekretär seines Bruders ganz einfach des Landes zu verweisen. Und so überquerte ein paar Tage später der Komponist Karl Maria von Weber die württembergische Grenze Richtung Mannheim, beladen mit Schmach und einem Empfehlungsschreiben seines Freundes Danzi. Die Schulden, die Weber in Stuttgart zurückließ, hat er später aus der Ferne abbezahlt, als königlich-sächsischer Hofkapellmeister in Dresden.
Sie haben 4 Minuten Zeit, Ihre Antworten zu bearbeiten. Sie hören den Beitrag zum zweiten Mal.
Angefangen hatte das ganze Ungemach im Grunde damit, dass sein Vater bei ihm eingezogen war. Der alte Weber war ein seltsamer Kauz.
Eigentümliche Neigung bestimmte meinen Vater zuweilen, seinen Aufenthaltsort zu wechseln.
Das klingt nach Reiselust. In Wirklichkeit aber war Weber ständig auf der Flucht vor Gläubigern. In Gelddingen hatte er es nie recht genau genommen. Jetzt, wo seine Schwester gestorben war und er niemanden mehr hatte, der ihm den Haushalt führte, war der alte Weber zu seinem Sohn gezogen. Mit zwei Hunden und seiner großen Bassgeige, die er auf dem Dach der Reisekutsche festgebunden hatte. Auch sein Sohn, Karl Maria, war Musiker. Momentan allerdings mit einem leichten Knick in der Karriere. Er war angestellt beim Bruder des württembergischen Königs, Herzog Ludwig Friedrich Alexander von Württemberg, der ihn allerdings nicht als Kapellmeister führte, sondern als Hauslehrer und geheimer Sekretär. Webers Hauptaufgabe war, Gelddinge zu erledigen für die teure Hofhaltung seines Herrn. Und so sah eines Tages Vater Weber in der Wohnung seines Sohnes 800 Gulden herumliegen, die ihm irgendwie einen herrenlosen Eindruck machten. Weber hatte die Summe vom Herzog erhalten für den Ankauf von Pferden. Der Herr Papa jedoch beglich damit eine seiner Privatschulden. Das war nicht gut. Das Geld war weg, die Pferde mussten natürlich trotzdem her. Da kam ein Diener des Herzogs recht, der sich anbot, von einem Gastwirt 1000 Gulden zu besorgen. Eine hohe Summe, mit der der Mann eigentlich seinen Sohn schützen wollte. Kräftige junge Burschen nämlich waren wertvolles Exportgut. Wenn der Herzog Geld brauchte, ließ er einfach ein paar von ihnen zusammentreiben und verkaufte sie als Soldaten an befreundete Länder. Und selbst wenn der Herzog seine Untertanen nicht verkaufte, wurde er reich damit. Man konnte sich nämlich von der Zwangsrekrutierung freikaufen. Genau das hatte der Gastwirt vor und dazu hatte er dem Diener Geld gegeben. Weber jedoch kaufte davon die Pferde für den Herzog. So wurde der Gastwirtssohn trotzdem eingezogen, der Vater beschwerte sich und die ganze Sache kam ans Licht. Am 9. Februar 1810 wurde Karl Maria von Weber während einer Besprechung von Gendarmen aus dem Stuttgarter Opernhaus geholt und in den Arrest geführt. 16 Tage saß er in Untersuchungshaft, mit Schande überm Haupt und Angst im Herzen.
Zwar klopft's mir ein wenig, wie hört sich das Schicksal, wird es so übel nicht enden.
So übel hat es in der Tat nicht geendet. Der König nahm die Untersuchung selbst in die Hand. Weber beteuerte, von der Sache mit dem Gastwirtssohn rein gar nichts gewusst zu haben. Schnell kam heraus, dass die Finanzgeschäfte des Herzogs sehr sensibel waren und dass es besser wäre, wenn sie kein größeres Aufsehen erregen würden. Also entschied der König, den Sekretär seines Bruders ganz einfach des Landes zu verweisen. Und so überquerte ein paar Tage später der Komponist Karl Maria von Weber die württembergische Grenze Richtung Mannheim, beladen mit Schmach und einem Empfehlungsschreiben seines Freundes Danzi. Die Schulden, die Weber in Stuttgart zurückließ, hat er später aus der Ferne abbezahlt, als königlich-sächsischer Hofkapellmeister in Dresden.
Sie haben 4 Minuten Zeit, Ihre Antworten zu bearbeiten. Ende des Hörverstehens.